Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Innerhalb Europas hat es bislang nicht funktioniert, Untergrenzen für die Unternehmensbesteuerung festzulegen, damit internationale Konzerne es nicht mehr so leicht haben, das Finanzamt im Niedrigsteuerland ihrer Wahl anzusteuern. Aber global soll das klappen. Erstaunlich, aber...
Die Einigkeit ist ziemlich groß. Sie umfasst sowohl die Länder Europas als auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika und viele andere. Deshalb kann man davon ausgehen, dass wir bei der Frage der Mindestbesteuerung von Unternehmen international zu Vereinbarungen kommen.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz also Steuervermeidung eindämmen, wie es im Kreis der G20-Finanzminister zu so viel Zuversicht kommt, dazu gleich mehr. Zum Start aber, angeschlagen ist die Große Koalition, aber als politisches Vitalzeichen hat sie ein Paket aus 7 Gesetzesänderungen zur Migration durch den Bundestag gebracht. Das Paket begrenzt auf der einen Seite Zuwanderung, legt auch eine deutlich härtere, Kritiker sagen unzulässig harte Gangart gegenüber Zuwanderern an den Tag, die keine Aufenthaltsberechtigung haben oder sie verloren haben. Auf der anderen Seite aber soll erwünschte Einwanderung einfacher werden. Wie? Gudula Geuter über das Gesetz und die Debatte im Bundestag.
Die einen mag Bundesinnenminister Horst Seehofer in der Debatte zur Fachkräfteeinwanderung mit seiner Bemerkung beschwichtigt haben. Bei anderen weckte er Sorgen.
Ich teile auch nicht die Befürchtung von manchen, dass dieses Gesetz zu großer zusätzlicher Einwanderung führen wird.
Tatsächlich gehen die Meinungen über die Wirksamkeit der neuen Regelungen auseinander. Schon längst bekomme die deutsche Wirtschaft zu spüren, dass der Bedarf allein mit inländischen Fachkräften nicht mehr gedeckt werden könne. So betonte heute die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Nur würde das neue Recht wenig ändern. So kommentierte in der Debatte der arbeits- und rentenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Johannes Vogel die eigenen Zahlen der Bundesregierung.
Sie gehen von 25.000 zusätzlichen Fachkräften pro Jahr selber nur durch dieses Gesetz aus. Aktuelle Studien sagen, wir brauchen mindestens 260.000 Fachkräfte zusätzlich pro Jahr. Andere Studien sprechen sogar von mehr.
Dabei spricht nicht nur die BDA von einem dringend benötigten und lange überfälligen Update des Einwanderungsrechts. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag lobt die neuen Möglichkeiten für Betriebe, beruflich Qualifizierte aus aller Welt einzustellen. Anders als bisher kommt es nicht mehr darauf an, ob sich der Zuwanderungswillige gerade in einem Beruf qualifiziert hat, der auf der Liste der Mangelberufe steht, betont der CDU-Innenpolitiker Matthias Mittelberg. Und
es wird in Zukunft keine Vorrangprüfung mehr geben. Wir können die nach Bedarf wieder einsteuern, aber die fällt weg. Es wird demnächst die Möglichkeit geben, das gab es bisher überhaupt nicht, der 6-monatigen Arbeitsplatzsuche in Deutschland. Es gibt genauso die Möglichkeit, wenn meine Qualifikation noch nicht voll anerkannt wird, dass ich nach Deutschland kommen kann und mich nachqualifizieren kann.
Es gehe darum, die neuen Regeln unbürokratisch in die Praxis umzusetzen, fordert der IHK-Präsident Erik Schweizer gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der FDP-Politiker Vogel nennt die Hürden.
Wo sind denn die bundesweit einheitlichen Anerkennungsstellen für jeden Beruf? Wo sind die Ausländerbehörden flächendeckend mit Verkehrssprache Englisch? Wo ist das? Wo ist ein auswärtiges Amt, das sich auch wirklich für das Thema zuständig fühlt? Wenn man heute in Indien als IT-Fachkraft nach Deutschland kommen will, dann kriegt man in der deutschen Visastelle nicht mal einen Termin.
Während die Grüne Phyllis Pollat glaubt, Zuwanderungswillige würden auch durch die Hürden beim Familiennachzug abgeschreckt.
Nicht selten mit einem Ablehnungsbescheid zum Visumsantrag. So sind wir natürlich kein attraktives Einwanderungsland.
Innenminister Seehofer allerdings sieht vor allem die Wirtschaft in der Pflicht, auch mit ihren rund 80 Außenhandelsvertretungen.
Wir werden die Wirtschaft brauchen mit ihrem Know-how bei der Beurteilung der Ausbildung. Duale Ausbildung kennt man ja in anderen Ländern, Ausnahme Österreich, so gut wie nicht.
Wobei etwa der Sachverständigenrat Migration und Integration nach wie vor, trotz Möglichkeit der Nachqualifizierung, den formalen Nachweis der Ausbildung als höchste Hürde sieht für eine Wirksamkeit des neuen Gesetzes. Dass die BDA in einem Punkt kritisiert, das Beschäftigungsverbot für Erwerbsmigranten in der Zeitarbeit müsse fallen, so die Arbeitgeber.
Gudula Geuter über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit, dieser Kritikpunkt der BDA, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, das ist nicht der zentralste Punkt in diesem Gesetz. Trotzdem aber eine Einschätzung dazu. Und damit begrüße ich Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vom IAB. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Professor Brücker, um das zu betonen, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz betrifft nur Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Für EU-Ausländer gibt es die Freizügigkeit. Die können also zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen. Es geht also um Menschen aus Nicht-EU-Ländern. Für die sind die Hürden hoch, bleiben auch an einigen Stellen hoch. Und da sind wir eben beim Einsatzverbot in der Zeitarbeit, das die Arbeitgeber beklagen. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist ein relativ kleiner Punkt. Das wesentliche Punkt ist, dass die anderen Hürden viel zu hoch sind. Die Zeitarbeit ist für manche Migrantengruppen ein Weg in den Arbeitsmarkt. Es ist allerdings auch so, dass viele Menschen den Weg aus der Zeitarbeit in andere Jobs, gewissermaßen als Stepping Stone, häufig nicht finden und an der Zeitarbeit verbleiben. Das ist natürlich auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Aber ich würde bei der Liberalisierung nicht zuallererst bei der Zeitarbeit beginnen.
Die anderen Hürden, von denen Sie gesprochen haben, gehen wir die ein bisschen durch. Es gibt bisher eine Beschränkung auf sogenannte Mangelberufe für die Zuwanderung, die entfällt. Guter Weg?
Ja. Also das Gesetz hat zwei wesentliche Veränderungen. Das eine ist die Hürde für Mangelberufe. Wir können im Arbeitsmarkt nicht genau vorhersagen, was ein Mangelberuf ist und was nicht. Und wir beobachten auch, dass die Wirtschaft sich eigentlich sehr gut an das Arbeitsangebot anpasst, sodass diese Steuerung ohnehin eigentlich am Bedarf in aller Regel vorbei war. Und insofern ist es sehr vernünftig, dass diese Hürde fällt. Ja.
Erstmals dürfen nicht nur Akademiker, sondern auch nicht-akademische Fachkräfte für ein halbes Jahr kommen, um einen Job zu suchen. Vielleicht auch nicht der zentralste Punkt, aber ist das eine gute Maßnahme?
Es wäre eine gute Maßnahme. Wir haben diese Regelung schon in der Vergangenheit für Akademiker gehabt. Wir haben unter 200 Personen gehabt, die das pro Jahr genutzt haben. Und es werden jetzt danach nicht wahrscheinlich eher weniger als mehr werden, weil man die Hürden dafür hochgesetzt hat. So, man darf nur zur Arbeitssuche kommen, wenn vorher der Abschluss als vollständig gleichwertig anerkannt worden ist, wenn man auf einem hohen Niveau deutsche Sprachkenntnisse nachweisen kann, seinen Lebensunterhalt sichern kann und während der Zeit darf man auch nicht arbeiten. Das macht niemand, vor allen Dingen betreibt niemand die Anerkennung der Abschlüsse vorab, um dann für ein halbes Jahr zur Arbeitssuche einzureisen. Das ist einfach weltfremd. Das haben in der Vergangenheit, ich weiß nicht, 150, 170 Personen genutzt und es werden, weil jetzt zusätzliche Sprachhürden eingeführt worden sind, in Zukunft wahrscheinlich noch 100 Personen nutzen.
Dieses Problem der Anerkennung von Berufsabschlüssen, das ist ja die große, gravierende Hürde. Es gibt Erleichterungen im Gesetz. Wie weit reichen denn die Erleichterungen? Wie weit helfen die denn?
Es gibt im Grundsatz keine wesentlichen Erleichterungen. Es wird weiter an der vollständigen Anerkennung der Abschlüsse festgehalten. Es sind dieselben Stellen im Grundsatz zuständig für die Anerkennung wie auch in der Vergangenheit. Alle Erleichterungen beziehen sich eigentlich nur auf Verwaltungsvereinfachungen. Also soll eine Clearingstelle eingeführt werden, also eine zentrale Stelle, wo man den Antrag stellen kann, die gewissermaßen als Briefkasten fungiert und dann diese Anträge weiterleitet. Das kann sinnvoll sein. Man sieht auch vor, dass die Fristen, also es gibt einen beschleunigten Weg für das Anerkennungsverfahren, wo dann Fristen gesetzt werden für die Anerkennung. Das ist im Grundsatz auch sinnvoll. Das muss ich allerdings erst in der Praxis zeigen, ob es funktioniert. Wenn das Berufsanerkennungsgesetz jetzt mittlerweile seit 3-4 Jahren und wir beobachten, dass diese Zahlen sehr gering sind, um Ihnen vielleicht eine Zahl zu nennen, aus dem Ausland sind insgesamt im Jahr 2017, das ist das letzte Jahr, für das uns Zahlen vorliegen, 3.600 Anträge gestellt worden. Das werden auch in Zukunft, wenn man sehr optimistisch ist, nicht wesentlich mehr sein und damit bleibt das die große Hürde.
Wie sieht es denn grundsätzlich mit der Zahl der Menschen aus, die auf Grundlage des neuen Gesetzes jährlich aus Nicht-EU-Ländern kommen können? 25.000 Menschen mehr. Das ist die Zahl, die der Bundesinnenminister genannt hat. Das wären dann etwa 53.000. Ist das denn realistisch?
Realistisch ist es schon. Wir müssen sehen, das ist eine Bruttozahl. Also wir hatten im Jahre 2017 62.000 Menschen, die über ein Visum zu Erwerbszwecken gekommen sind. davon etwa 2/3 im qualifizierten Bereich, 1/3 im nicht qualifizierten Bereich. Denen standen wiederum 22.000 Personen gegenüber, die ausgereist sind. Wenn sich das jetzt um 20.000, um 30.000 Personen erhöht, sind wir weit weg von den Größenordnungen, die wir brauchen, um unser Fachkräfteproblem zu lösen. Sie müssen immer eines im Blick behalten, also etwa die Hälfte der Einwanderung nach Deutschland kommt aus den EU-Staaten, bei den Fachkräften ungefähr 2/3. Und die EU-Einwanderung geht schon jetzt zurück und wird innerhalb der nächsten 15 Jahre auf etwa 20% des gegenwärtigen Niveaus sinken. Das müssen wir durch Einwanderung aus Drittstaaten kompensieren. Das wird mit diesem Gesetz nicht gelingen.
Welche Größenordnung wird denn gebraucht? Im Bericht aus dem Bundestag war eben die Rede von einer recht hohen Zahl. Ich habe gelesen, die Bertelsmann-Stiftung rechnet mit einem Bedarf von 150.000 Fachkräften. Die im Bundestag genannte Zahl war noch wesentlich höher. Mit welcher Größenordnung rechnet denn das IAB?
Es ist so, dass wir insgesamt eine Nettoeinwanderung von 400.000 Menschen brauchen, um das Erwerbspersonenpotenzial konstant zu halten. Auch dann steigt durch die gestiegene Lebenserwartung der Altersquotient, also das Verhältnis von Nichterwerbstätigen zu Erwerbstätigen, immer noch um 20 Prozentpunkte bis zum Jahr 2060. Also das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Nettozuwanderung, die wesentlich über diesen 400.000 Personen liegt. Das müssen nicht alles diese Fachkräfte sein, die über diesen Kanal kommen. Aber ich würde sagen, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte müssten über diese Einwanderung zu Erwerbszwecken kommen. Das heißt, wir reden über eine Größenordnung von 250.000 Personen.
Nun ist dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja durchaus durchzogen auch von einem Geist des Abwehrens. Kleines Beispiel nur die besonders strengen Regeln, die es geben soll für Menschen, die älter sind als 45 Jahre. Wie ist Ihre Einschätzung dieser Geist des Abwehrens? Ist das eine nicht zutreffende Bezeichnung von mir oder teilen Sie das?
Ja, das ist mir in dem ganzen Gesetzgebungsverfahren so gegangen. Die Philosophie hinter dem Gesetz ist, man will im Prinzip individuell jedes Integrationsrisiko minimieren. Das klingt im ersten Moment plausibel. Man vergisst dabei, dass man sich da zugleich ein gewaltiges Risiko einhandelt, weil die meisten Menschen, wenn sie nicht über die erwerbsbezogenen Einwanderungskanäle kommen, kommen dann über die anderen Einwanderungskanäle. Und da wissen wir, dass die Beschäftigungsquoten gering sind, dass das Qualifikationsniveau geringer ist und damit verschlechtert sich schrittweise, wenn die EU-Einwanderung zurückgeht, das Qualifikationsniveau und die Beschäftigungschancen der Bevölkerung aus dem Ausland. Und das ist ein gewaltiges Risiko für Deutschland und für unsere sozialen Sicherungssysteme. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass jeder, der hierher kommt, der eine Arbeitsplatzzusage hat und einfach nur ein landesspezifisches Zertifikat hat, eine Beschäftigungsprognose ist, die im Durchschnitt günstiger ist als die der deutschen Bevölkerung. Das heißt, man ist hier unnötig streng an einer bestimmten Schraube und handelt sich dabei auf der anderen Seite gewaltige Risiken ein. Und da ist der Gesetzgeber, glaube ich, etwas kurzsichtig.
Vielen Dank, Herr Brücker. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Herbert Brücker war das. Er ist der Migrationsexperte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das ist der wissenschaftliche Arm der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Und Themenwechsel. Große internationale Konzerne, bei denen das Geldverdienen nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. Google ist das Paradebeispiel oder Facebook. Solche Konzerne suchen sich gerne ihre Finanzämter dort aus, wo die Steuern besonders niedrig sind. Und Staaten, die solch besonders komfortable Finanzämter beherbergen, die gibt es auch in der EU, Irland zum Beispiel oder auch die Niederlande. So kommt es, dass es innerhalb Europas nie funktioniert hat, bislang einheitliche Untergrenzen für Unternehmenssteuern festzusetzen, um diesen Vermeidungsstrategien der Konzerne etwas entgegenzuhalten. Was in der EU nicht klappt, soll nun erstaunlicherweise global funktionieren. Zumindest sind die Finanzminister der G20-Staaten mit dieser Hoffnung nach Japan gereist. Was dort alles auf dem Programm steht, außerdem Theo Gerst dazu.
8.671 Kilometer liegen zwischen Berlin und Fukuoka und dennoch holen die miserablen Umfragewerte der SPD den Finanzminister und SPD-Vize Olaf Scholz auch im fernen Japan ein. Doch in Fukuoka heißt die Parole für Scholz nur nichts anmerken lassen. Hier ist er nicht stellvertretender Vorsitzender einer trudelnden Regierungspartei, sondern ganz Finanzminister.
Hier geht es jetzt darum, die Arbeit zu leisten, die für unser Land wichtig ist. Ich glaube, dass wir das nutzen müssen.
In Fukuoka besteht die für das Land zu leistende Arbeit des Finanzministers vor allem darin, die Mindestbesteuerung für weltweit agierende Unternehmen voranzubringen. Die Chancen dafür steigen, weshalb Scholz mit verhaltenen Hoffnungen, aber auch mit großer Vorsicht zum Treffen der G20-Finanzminister geflogen ist. In Fukuoka will er für den gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag werben, den er mit seinem Pariser Amtskollegen Bruno Le Maire im letzten Herbst vorlegte. Die Idee ist vergleichsweise simpel. Zunächst legen die Staaten einen weltweiten Mindeststeuersatz fest. Unterbietet ein Land diesen Steuersatz, können andere Länder dieses Verhalten auskontern. Denn verlagert ein Konzern Gewinne, die er etwa in Deutschland erzielt, in der Folge auf eine Tochtergesellschaft in so einem Niedrigsteuerland, könnte der deutsche Fiskus die fehlenden 10 Prozentpunkte hierzulande besteuern. Und Olaf Scholz ist optimistisch, dass diese Grundidee in Fukuoka weitere Unterstützer findet.
Die Einigkeit ist ziemlich groß. Sie umfasst sowohl die Länder Europas als auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika und viele andere. Deshalb kann man davon ausgehen, dass wir bei der Frage der Mindestbesteuerung von Unternehmen international zu Vereinbarungen kommen.
Scholz ist auch deshalb optimistisch, weil sich erst vor gut einer Woche 129 Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, auf einen Zeitplan verständigt haben. Bis Ende nächsten Jahres soll das Konzept für eine neue Weltsteuerordnung stehen und das Konzept des Mindeststeuersatzes wäre die eine Säule davon. Bei der zweiten Säule dieses Konzepts ist Scholz dagegen auf der Hut, denn hier drohen den deutschen Fiskus Einnahmeverluste in Milliardenhöhe. Seit über 100 Jahren werden Unternehmen dort besteuert, wo sie produzieren und ihre Wertschöpfung stattfindet. In der Internetwirtschaft ist das allerdings immer schwerer anzuwenden. Staaten ohne große Internetkonzerne gehen bei Plattformunternehmen wie Google oder Amazon in der Regel leer aus, obwohl diese Konzerne nennenswerte Teile ihrer Gewinne auch auf ihren Märkten erzielen, etwa indem ihr Geschäftsmodell auch auf den Daten ihrer europäischen Kunden und Nutzer fußt. Die OECD schlägt nun vor, dass künftig auch diese sogenannten Marktstaaten einen Teil vom Steuerkuchen abbekommen sollen. Die Idee könnte aber für Deutschland zum Minusgeschäft werden, denn dieses neue Konzept soll nicht nur für Amazon und Co. gelten. Es würde zum Beispiel auch deutsche Autokonzerne treffen, die 100% ihrer Gewinne in Deutschland versteuern, aber 80% ihrer Fahrzeuge im Ausland verkaufen. Bekämen also auch hier die Marktstaaten einen Anteil der Gewinne von BMW und Co. zugesprochen, wären die Einnahmeverluste in Deutschland weit höher als die Steuermehreinnahmen, die Google, Amazon und Co. hereinbrächten. Dieses Minusgeschäft für Deutschland will Scholz auf alle Fälle abwenden.
Der Bericht von Theo Gers. Im Gefolge der Krim-Krise ist das Verhältnis zwischen der EU und Russland, auch zwischen Deutschland und Russland, angespannt. Dennoch hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beim Weltwirtschaftsforum in St. Petersburg ein Abkommen für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Das erste zwischen Berlin und Moskau seit 5 Jahren. Alfred Schmidt berichtet.
Es ist das erste deutsch-russische Abkommen seit 2014. Beide Seiten gaben sich beim Weltwirtschaftsforum in St. Petersburg optimistisch, dass auch beide gleichermaßen davon profitieren können. Das deutsch-russische Papier soll dafür sorgen, dass etwa deutsche Firmen künftig leichter Maschinen und andere Exportgüter nach Russland liefern können und auch die nötigen Dienstleistungen gleich mit dazu. Russland erhofft sich im Gegenzug deutsche Direktinvestitionen, also ein verstärktes Engagement deutscher Firmen nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Personal und Know-how in Russland. Bundeswirtschaftsminister Altmaier betonte, dass eine Bedingung für gute Wirtschaftsbeziehungen auch ein Weiterkommen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei. Millionen Menschen in der Ukraine erwarteten, dass die Politik sie unterstütze.
Deshalb machen wir parallel zum Fortgang des Normandie-Formats zwischen Frankreich, Deutschland und Russland sowie der Ukraine. Auch die Anstrengung, Wirtschaftsbeziehungen jenseits von Sanktionen weiterzuentwickeln, dazu beizutragen, dass zwischen Russland und der Ukraine und Europa ein Wohlstandsraum entstehen kann, der die Perspektive für Wirtschaftswachstum bietet und der die Stabilität der Region erhöht.
Altmaier bekräftigte das Interesse deutscher Firmen, in Russland zu investieren. Deutsche Investitionen in Russland haben sich in jüngster Zeit gesteigert. Dort, wo sich Probleme ergeben könnten, etwa durch amerikanische Sanktionen gegen Russland, so Altmaier, sei die Bundesregierung auch in politischen Gesprächen mit den Regierungen in Washington und Moskau.
Alfred Schmidt war das. Die rund 21 Millionen Rentner erhalten zum 1. Juli spürbar höhere Bezüge. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Der Bundesrat gab grünes Licht für eine entsprechende Neuregelung. Danach legen die Renten in Westdeutschland um 3,18% zu, im Osten um 3,91%. Die Rentenerhöhung rührt vor allem von der positiven Lohnentwicklung her. Außerdem bekommen bedürftige Studenten und Schüler ein höheres BAföG als bisher. Zudem wurden hier einige Rahmenbedingungen verbessert, darunter die Darlehensrückzahlung.
Denen, die Sorge haben, dass sie mit zu viel Schulden hinterher da rausgehen, kann man ganz klar sagen, davor brauchen sie überhaupt keine Angst zu haben, denn das Schüler-BAföG wird komplett als Zuschuss geleistet und beim Studierenden-BAföG braucht man auch nur bis maximal 77 Monate 130 Euro, also Pi mal Daumen 10.000 Euro zurückzuzahlen. Alles andere übernimmt sowieso der Staat.
So Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Mit Mahnwachen in allen 16 Bundesländern wollen ab kommenden Dienstag Taxifahrer gegen eine geplante Neuregelung für Konkurrenten wie den Fahrdienstanbieter Uber demonstrieren, wie der Bundesverband heute mitteilte. Hintergrund ist die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geplante Liberalisierung des Fahrdienstmarktes, durch die das Taxigewerbe sich bedroht fühlt. In den USA wurden im Mai 75.000 Stellen geschaffen, wie die US-Regierung heute mitteilte. Das ist nicht einmal die Hälfte der Zahl, mit der viele Ökonomen gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,6%. Jochen Brühl ist weiter Vorsitzender des Bundesverbandes Tafel. Er wurde heute in seinem Amt bestätigt, wie der Verband mitteilte. Brühl führt die Tafeln seit 2013. Tafeln in Deutschland sammeln Lebensmittel von Händlern und Herstellern und verteilen diese an bedürftige Menschen. Pflegefachkräfte können in der Regel nicht als selbstständige Honorarkräfte in Heimen arbeiten. Auch mit entsprechenden Verträgen gelten sie in der Regel als abhängig beschäftigt und sind daher sozialversicherungspflichtig. Das entschied heute das Bundessozialgericht in Kassel.
Günter Hetzke war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Es gab für Deutschland eher trübe Konjunkturmeldungen. Heute Exportzahlen schwächer im zweiten Quartal, Industrieproduktion im April geschrumpft und es ist so, dass die US-Zölle auf mexikanische Waren, wie von Präsident Trump angedroht, in Kraft treten sollen an diesem Montag. Das Weiße Haus teilte mit, es gäbe Fortschritte in den Verhandlungen. Dennoch bleibe es bei den Zöllen. Jan Plate im Börsensaal, interessanterweise ist weder das eine noch das andere zum Stimmungskiller geworden.
Ja, es besteht ja einfach die Hoffnung, dass die amerikanische Notenbank noch mal weiter die Zinsen senkt. Insbesondere ja auch, gerade wie gehört, nach den schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA. Von heute wurde das eher noch mal bestätigt, dass die US-Notenbank vielleicht die Zinsen senkt. Deswegen der Dow Jones mit einem Plus von 1% und auch der DAX kann fast 1% zulegen auf 12.050 Punkte.
Und wem im DAX ging es besonders gut jetzt zum Wochenschluss?
Ja, die Aktien der Energieversorger RWE und E.ON sind gefragt. Dort durchschnittlich ein Plus von 2% für Anteilsscheine des sporttätigen Herstellers Adidas geht es weiter nach oben. Die haben heute ein neues Rekordhoch erreicht und steigen auch um 2% oder bei Papieren der Software-Schmiede SAP. Da greifen Anleger auch weiter zu. Das beschert ein Plus von ebenfalls 2%.
Ein schwacher Tag war das heute für die Immobilienkonzerne. Man muss sagen, wieder wie gestern schon. Grund sind die Pläne für einen Mietendeckel in Berlin, also ein Verbot von Mietsteigerungen.
Ja, und im DAX ist ja Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia vertreten, der übrigens auch stark in Berlin engagiert ist. Und die Vonovia-Aktien, die fallen um fast 2%, aber noch stärker machen sich allerdings Anleger bei der Deutschen Wohnen sorgen. Die haben einen sehr großen Anteil ihrer Wohnungen im Großraum Berlin. Die Aktien der Deutschen Wohnen, die geben 8,5% oder zu den Verlierern gehört auch Ado Properties mit einem Minus von fast 7%.
Nebenwerte aus dem Immobilienbereich haben Sie genannt. Was gab es sonst noch an Auffälligem aus der zweiten oder dritten Reihe?
Ja, da wäre das Internetkarrierenetzwerk Xing aus Hamburg. Da gibt es heute einen Dividendenabschlag von 5,70 € je Anteil und dennoch stehen Xing-Aktien mit einem Plus von fast 4% da und sind übrigens auf dem Weg zu einem Rekordhoch.
der Euro jetzt zum Wochenschluss?
Ja, der kann deutlich zulegen auf 1,1338 Dollar nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Dann die deutschen Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht dementsprechend, naja, ein bisschen nach oben, bleibt aber deutlich im Minus, nämlich bei minus 0,27%. Und der Goldpreis, der kann weiter zulegen und steigt im Vergleich zu gestern Nachmittag um mehr als 10 Dollar. Der Goldpreis bei rund 1.347 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende gleich nach den Nachrichten. Wie steht's an dieser Stelle? Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.